So, auch hier, ne, das ist einfach nur, dass wenn ihr mal die PowerPoint-Präsentation euch im Nachgang anseht, auch hier gilt das natürlich wieder mit diesem Scheinwerfer, dass wir immer wieder aus verschiedenen Sichten den Propheten betrachten können. Auch dieser Prophet ist zum Teil in poetischer Sprache geschrieben. Und der Vers 1, und wir wollen wirklich versuchen, nicht Vers für Vers, aber doch viele Verse zu betrachten, weil es eben diesmal natürlich ein sehr kurzer Prophet ist, der es auch schon in sich hat und uns auch manche, vor manche Herausforderungen stellt. Der Vers 1 sagt Gesicht Obadjas. Das ist schon mal ein sehr wichtiger Vers, weil er so anders ist als bei den anderen Propheten. Bei den anderen Propheten fängt es meistens so an, dass das Wort des Herrn an den und den erging. Und da geht es wirklich um das Wort, was die Propheten gesagt bekommen haben. Und hier geht es eben um das Gesicht. Er hat tatsächlich etwas gesehen. Ja, also er hat bestimmte Dinge vor seinem Auge gesehen, wie in einer Vision. Es ist also eine andere Einleitung als in anderen Propheten. Der Obadja übersetzt, kann das verschiedene Sachen sein. Man kann sagen, immer Diener, ja, oder Diener Jehovas oder Diener Jahwes, ja, Diener Gottes oder eben auch Anbeter Gottes. Das ist im Hebräischen oft Diener und Anbeter. Das sind Worte, die man so oder so sehen kann. Also ein Anbeter ist auch ein Diener. Ja, er dient dort Gott. Aber immer Diener gefällt mir eigentlich sehr gut, weil in diesem Obadja eben Jahwe ist eigentlich der Ewige. Und deswegen kann man auch sagen, immer Diener oder ewig Diener. Das gefällt mir so gut, dass wir uns wirklich überlegen, wollen wir unser Leben eben dem Herrn Jesus hingeben? Wollen wir wirklich immer Diener sein? Ja, oder sagen wir, ja, das sind wir mal, wenn wir eine Freizeit machen, dann sind wir immer Diener, aber dann sind wir es mal wieder nicht. Und ja, wollen wir wirklich immer Diener sein? Der Obadja hat es zumindest in seinem Namen gehabt. Er wurde ständig daran erinnert, immer ein Diener des Herrn zu sein. Sonst ist von dem Obadja nicht viel bekannt. Wer weiß, wo noch ein Obadja vorkommt? Also hier steht 10 Mal, also ihr habt jetzt 10 Chancen. Ich kenne jetzt bewusst eigentlich nur eine, die mir einfällt. Bei Elia, genau. Ne? Der Obadja, der dann auch so ein paar Propheten versteckt hatte. Ne? Genau. Der war in 1. Könige 18. Aber Obadja, der Name, kommt noch weitere Male vor, hat aber wohl, wie die meisten Ausleger das ähnlich sehen, nichts mit unserem Obadja zu tun. Seine Herkunft ist nachdem auch schwierig einzuordnen. Man vermutet natürlich das Südreich, weil die Prophetie eben über Edom geht und Edom war im Süden von Israel oder es war ja ein angrenzendes Land, aber es war im Süden. Und Jerusalem und Zion spielt eine gewichtige Rolle in diesem Propheten. Deswegen geht man davon aus, dass die Herkunft des Propheten auch aus dem Südreich war. Wer weiß noch, welcher Prophet kam aus dem Süden und hatte eine Botschaft für den Norden? Wow, cool. Habt ihr letztes Jahr aufgepasst. Ja? Jeder Prophet hat irgendwie so seine Eigenheiten. Ne? Normalerweise ist die Hauptbotschaft eines Propheten immer an das Reich geknüpft, wo er herkam. Ja? Bei Amos ist die Hauptbotschaft an das Nordreich gerichtet, obwohl er aus dem Südreich kam. So, jetzt wird es technisch, aber da müssen wir leider durch. Um den geschichtlichen Hintergrund zu verstehen, ist es wichtig, zwei Dinge zu unterscheiden. Einmal die Theorie der Frühdatierung und einmal der Spätdatierung. Ihr könnt natürlich sagen, Mensch, wenn das Wort Gottes nichts sagt dazu, dann müssen wir uns doch dann jetzt nicht durchkämpfen. Ja, aber das Wort Gottes sagt halt an anderen Stellen ein bisschen was dazu und man kann ja auch eins und eins zusammen versuchen zu zählen und dann bestimmte Schlussfolgerungen zu ziehen. Die Frühdatierung, und das wäre, wenn das wahr wäre, wäre das der Obadja wirklich der erste schreibende Prophet, den wir in der Bibel haben, wenn es wirklich um 848 bis 41 ginge. Da ist es so gewesen, dass die Edomiter, und das ganze Buch Obadja geht um die Edomiter, ja, das werden wir gleich noch sehen, dann finden wir da in 2. Chronike 21 die Tatsache, dass die Edomiter von der Oberherrschaft Judas abgefallen sind und einen König über sich gesetzt hat. Also sonst waren die immer von Juda, von dem Südreich abhängig, und da haben sie sich aber selbstständig gemacht und oder unabhängig gemacht. Und das war die Zeit Jorams. Da zog Joram mit seinen Obersten hinüber und alle Wagen mit ihm. Und dann wenige Verse später heißt es, und der Herr erweckte gegen Joram den Geist der Philister und der Araber, die zur Seite der Kuschiter wohnten. Und sie zogen gegen Juda herauf und brachen ein und führten alle Habe weg, die sich im Haus des Königs vorfand. Also da finden wir eine Begebenheit, wo Jerusalem angegriffen worden ist und man alle Habe weggeführt hat. Und warum ist das so interessant? Weil, und das war die Zeit Jorams, des König Jorams, warum ist das so interessant? Weil in unserem 11. Vers steht in Obadja, ach, steht hier auch, an dem Tag, als Fremde sein Vermögen, also von Jerusalem, sein Vermögen wegführten und Ausländer zu seinen Toren einzogen und über Jerusalem das Los warfen, da warst auch du Edom, wie einer von ihnen. Und daraus haben viele, wenn man das jetzt vergleicht miteinander, dass es gab also offensichtlich in Chronika bei Joram eine Situation, wo man alle Habe weggeführt wurde. Und in Obadja 1, Vers 11 steht davon, dass sein Vermögen weggeführt worden ist. Und das könnte natürlich ein Hinweis auf diese Frühdatierung sein und dass der Prophet Obadja sehr früh eben in der Zeit Jorams auch gewirkt hat. Was noch dafür spricht, für die Frühdatierung, ist, dass, wie kann man die 12 Propheten zeitlich einteilen? Weiß das noch jemand? Welche Propheten, wie man die eingeteilt hat? Von Hosea bis ist die Zeit, von ist die Zeit und ist die Zeit. Wer weiß es noch?
Vorexilisch, während des Exils und nach Exil.
Ja, und welche Propheten gehören zur was ist ein Exil? Anderer mal? Wenn er von Vorexilisch spricht, was meint er damit?
Was vorhin steht, vor 586, die Wegführung nach Babylon.
Ja. Das Exil ist die Gefangenschaft gewesen. Ja? So, und welche Propheten gehören zu der Vorexil, also vor der Gefangenschaft, bevor Nebukadnezar kam und das Volk nach Babylon führte? Welche waren davor?
Wir haben noch nicht gelernt.
Ihr habt noch nicht gelernt. Müssen wir mal eine Tour weitergehen. Also es gibt die assyrische Zeit, ja, die assyrische Zeit.
Eine Frage.
Ja.
Wo würdest du Jeremia einordnen? Weil Jeremia war ja sowohl vor- als auch nachexilisch.
Den würde ich irgendwie hier hinten hin tun.
Aber Jeremia hat ja gewisserweise beides, war ja im Übergang, kann man sagen.
Genau, also die haben ja immer eine gewisse Zeitepoche gemacht. Also genau kann ich dir da noch nicht sagen, aber hier hinten muss der irgendwo wo gewesen sein, ja. In der Zeit. Aber mit Jeremia habe ich mich noch nicht so stark beschäftigt. Assyrische Zeit ist von Hosea, also assyrische Zeit ist eigentlich die Zeit, bevor das Nordreich in die assyrische Gefangenschaft gekommen ist, hatte Assyrien hier eine sehr große Macht sich, also Assyrien ist ja nördlich von Israel, die hatten eine sehr große Macht und haben dann eben Israel oder das Nordreich angegriffen und haben die in die Gefangenschaft geführt. Und zu dieser Zeit gehört eben Hosea bis Nahum. Ja, also das sind jetzt hier die Propheten Joel und Jona, Amos, Hosea, wen haben wir noch? Micha. Ja, das sind alles die, und Nahum, das sind die, die in der assyrischen Zeit waren. Und dann kommt die babylonische Zeit, das ist eben die Zeit hier bei der Gefangenschaft, ich kann das kaum lesen, ist das hier? Ja, babylonische Gefangenschaft, ja. Da ist Habakuk und Zephania in dieser Zeit und nachexilisch, also als sie wieder aus dieser Gefangenschaft zurückkamen, kamen noch Haggai, Zacharia und Malachi. So, und was will ich jetzt damit sagen? Das ist ja schön, wenn man das weiß, aber wenn man sieht, dass die Reihenfolge, in der die Bibel geschrieben wird und die 12 Propheten waren, wenn man die gefunden hat in den Qumran-Höhlen, gehörten die 12 Propheten immer aneinander. Das war eine Rolle quasi. Und die waren eben nach dieser Zeit, nach dieser assyrischen, babylonischen, sind die sortiert. Und da ist Obadja eben in diesem Bereich zwischen Hosea und Nahum. Ja? Und deswegen ist das ein Hinweis darauf, dass das eben sein könnte, dass das wirklich in einer so frühen Zeit geschrieben worden ist, dieser Prophet, weil er in dem Kanon eben so einsortiert ist. Ja? Wenn wir jetzt die Spätdatierung nehmen würden, dann wäre das eben eher in der Nachexilischen, in der exilischen Zeit oder in der babylonischen oder eben kurz danach einzuordnen. Ja? Also das ist die Schwierigkeit, mit der wir es hier zu tun haben. Ich finde, diese Argumente der Frühdatierung, die haben echt was für sich. Aber ich kenne genauso viele sehr treue Bibelausleger der Vergangenheit, die eben sagen, nein, das ist eine Spätdatierung, das Obadja muss man in die Zeit von dem Nebukadnezar und der Zerstörung Jerusalems packen, wo eben Israel, das Südreich, in die Gefangenschaft geführt worden ist. Und dafür würden eben auch bestimmte Verse sprechen, eben die Verse 11 bis 14, da heißt es im Obadja, an dem Tag, und jetzt, das bezieht man jetzt auf diese Krise in Jerusalem, wo Nebukadnezar kam und Jerusalem zerstört hat, da heißt es, an dem Tag, als du gegenüberstandest, an dem Tag, als Fremde sein Vermögen wegführten und Ausländer zu seinen Toren einzogen und über Jerusalem das Los warfen, da warst auch du wie einer von ihnen, also du Edom, und du Edom solltest nicht auf den Tag deines Bruders sehen, am Tag seines Missgeschicks, und dich nicht freuen über die Kinder Juda am Tag ihres Untergangs, noch dein Maul aufsperren am Tag der Bedrängnis. Du solltest nicht in das Tor meines Volkes einziehen am Tag seiner Not. Und so weiter. Also das ist das hört sich wirklich an nach dieser Krise, die damals 586 geschehen ist. Also das würde eben für die Spätdatierung sprechen. Und dass im Propheten Jeremia, der ja jetzt nur auch sehr spät einzuordnen ist, ja, Jeremia ist hier auch sehr spät einzuordnen, der zitiert, oder da werden viele Verse von Jeremia, die in Jeremia stehen, stehen im Propheten Obadja, und zwar fast original. Ja, wenn ihr das zu Hause mal nachlesen, aber ich kriege schon hier, das seht ihr natürlich nicht. Also hier diese Verse Jeremia 49, Vers 7, Vers 14 bis 16 und bis 22, da gibt es also frappierende Ähnlichkeiten, also das ist, als hätte der eine vom anderen abgeschrieben. Ja? Und das könnte wieder sein, dass die irgendwie doch in einer ähnlichen Zeit auch aktiv gewesen sind. So, also das mal nur zu der Datierung, und wie gesagt, entweder ordnen wir hier so ein, in der Joram-Zeit, ne, wo die Heiden Nahamans auch war, ne, oder man hat ihn eben eher da hinten bei der babylonischen Gefangenschaft, muss man ihn sehen. Aber, das muss man jetzt einfach auch mal sagen, wenn das Wort Gottes nicht eindeutig etwas sagt, dann ist es mal schön, darüber nachzudenken, aber es hat anscheinend nicht die große Bedeutung, sonst hätte Gott uns das sehr deutlich mitgeteilt, wenn das eine wirklich echte, wichtige Sache gewesen wäre. So haben wir dann mal die Karte. Das ist vielleicht immer ganz gut, wenn man eben die Karte sonst so nicht im Blick hat. Ja, wir wissen, hier ist das Nordreich, das ist das Grüne, ja. Das sind die 10 Stämme. Und hier, das sind die 2 Stämme, Juda und Benjamin. Die sind jetzt hier unten. Und hier ist Edom. Ne, hier ist das Tote Meer. Ja, und hier ist oben der See Genezareth. Ja, das haben wir dann so. Hier oben ist Libanon und hier ist das Land der Philister und so weiter. Ne. Bei Micha, da waren wir, ist hier an der Grenze zu den Philistern, hatte der gelebt. Also das ist so dieser Bereich, worum es jetzt hauptsächlich geht, denn diese Botschaft ist das Gesicht Obadjas, und jetzt steht hier in Vers 1, so spricht der Herr über Edom. Also uns wird sehr deutlich gesagt, worum es jetzt in diesem Propheten gehen soll. Und es ist sehr interessant, dass Edom ja gar nicht zu Israel gehört. Ja? Jetzt fragen wir uns, wieso steht in der Bibel ein ganzes Buch, gut, 21 Verse, nur für Edom. Ja? Aber genauso könntest du fragen, wenn wir nächstes Jahr das Buch Nahum machen, warum ist ein ganzes Buch dafür da, um uns den Untergang Ninives zu beschreiben? Auch Ninive ist untergegangen und ist ein Land, die Hauptstadt in Babylonien gewesen. Ja? Also, Assyrien. Bitte? Assyrien. Assyrien. Danke. Ja. Und also das sind Punkte, die man einfach auch mal hier, die wichtig sind und die Vorfragen, die man sich stellt, warum ist das so, dass hier das Land Edom eine solche Nachricht bekommt? Und das werden wir natürlich jetzt versuchen zu untersuchen, warum das so ist. Aber vielleicht mal von euch, habt ihr eine Idee, warum das so ist? Mal andere außer die zwei Helden hier? Warum könnte das so sein mit Edom? Ich merke, ich habe eine Aufgabe heute.
Ja. Ich meine, Edom war eins von den Ländern, wo es bei der Ende der Wüstenreise von Josua heißt, und Gott sagt, ich werde euch keinen Fußbreit von ihrem Land abtreten oder so, meine ich. Hier eine Liste dabei. Also merkt bereits, die haben ja verschiedene Königreiche vernichtet, so viel Ob und Co. Aber Edom wird nicht, dass Suna sagt, Gott ausdrückt, ich werde euch kein Stück von ihrem Land geben, das gehört quasi Edom.
Genau. Warum?
Edom ist Esau.
Also ja, genau. Ja. Das ist nämlich wichtig und da gehen wir jetzt gleich auch noch näher drauf ein. Wenn ihr das jetzt nicht direkt verstanden habt, das wird uns jetzt ein bisschen beschäftigen. Noch, wie gesagt, noch ein paar Besonderheiten. Das kürzeste Buch des Alten Testamentes, wenn man das kürzeste Buch der ganzen Bibel ist. Bitte? Philemon? Ich keine Ahnung. Zweite Johannes oder dritte Johannes? Jetzt haben wir zumindest die drei kürzesten, ja? Also Philemon und zweiten Johannesbrief und dritten Johannesbrief. Das sind die kurzen Briefe im Neuen Testament. Die sind kürzer, alle drei kürzer als als Obadja, glaube ich. Könnte mal nachgucken. Ja? Im Alten Testament ist jedenfalls Obadja das kürzeste Buch. Das Buch Obadja nimmt den Faden, das ist ganz interessant, den Faden von Amos. Wenn ihr in eure Bibel schaut, in Amos 12, das ist eigentlich, also bei mir brauche ich gar nicht umzublättern, ist nur einfach eine Seite davor, da steht, und ich werde sie bauen wie in den Tagen vor Alters, damit sie den Überrest Edoms und alle Nationen in Besitz nehmen. Also da wird irgendwie, endet dieser Amos mit dieser Sache, dass der Überrest Edom einnehmen wird und jetzt wird uns quasi in Obadja genauer beschrieben, wie sowas funktionieren soll. Also er nimmt den Faden wieder auf. So war das im Übrigen auch in Joel, wenn er jetzt mal ein paar Seiten zurückblättert. Da war in Joel 4, Vers 16, da heißt es, und der Herr brüllt aus Zion und lässt aus Jerusalem seine Stimme erschallen. Und dann lesen wir Amos 1, Vers 2, und er sprach, der Herr wird aus Zion brüllen und aus Jerusalem seine Stimme erschallen lassen. Also offensichtlich hingen diese Dinge auch zusammen.
Ich wollte noch anmerken, auch im Beginn von Amos in Kapitel 1 war ja schon mal das Gericht für Edom
angekündigt.
Mhm. Das wollte ich auch eben sagen, warum ich denke, dass Obadja halt wichtig für die Bibel ist, weil das exemplarisch halt zeigt, dass auch die Gerichte, die über die anderen Völker angekündigt werden, vollzogen werden.
Genau, ja. Genau, dass das auch durchgeführt wird. Ja. Gut. Okay, also das ist eine Besonderheit, wahrscheinlich der erste schreibende Prophet, wenn es um die Frühdatierung geht. Und das müsst ihr euch zu Hause erarbeiten. Edom ist häufig Bestandteil der Endzeitprophetie. Also deshalb bekommt Edom wohl auch dieses eigene Buch, weil Edom in der Endzeit eine sehr starke Rolle spielen wird. Ja, wo also sich sogar Nationen versammeln werden, die dann gegen Israel angehen werden und so weiter. Und mit dem Untergang Edoms ist das Wiederkommen des Herrn sehr stark verbunden. Ja, der Tag des Herrn ist damit sehr stark verbunden. Also da deutlich ist auch, das habe ich hier, glaube ich, gar nicht aufgeschrieben, das ist Daniel 11, Vers 41, da wird es auch sehr deutlich gemacht. Aber das hat sehr oft eine, ist Bestandteil der Endzeitprophetie. Also das muss man sich mal selber durchlesen. So, die Botschaft dieses kleinen Propheten sind eigentlich vier Hauptbereiche. Einmal haben wir das Gericht über Edom, was verkündigt wird. Ja, wir haben das Gesicht Obadjas, so spricht der Herr, Herr über Edom. Und dann heißt es in Vers 10, wegen der an deinem Bruder Jakob verübten Gewalttat wird Schande dich bedecken und du wirst ausgerottet werden auf ewig. Also Edom hat keine keine guten Aussichten. Und das wird dann hinterher am Ende auch nochmal deutlich des Propheten, dass keiner übrig gelassen wird. Also in Vers 18 am Ende heißt es, und das Haus Esau wird keinen übrig gebliebenen haben, denn der Herr hat geredet. Also das ist schon eine harte Sprache. Ja? Also selbst Völker wie Ammon und Moab, ja, die immer auch Feinde von dem Volk Israel waren, die werden im tausendjährigen Reich einen Segen bekommen. Die umliegenden Nationen werden einen Segen bekommen. Auch Ägypten, auch Assyrien. Das sind Bestandteil des Segens im tausendjährigen Reich. So gnädig ist Gott. Aber Edom wird keine Zukunft haben. Edom ist von diesem Segen, von dieser Gnade ausgenommen. Und wir werden vielleicht auch noch sehen, woran das vielleicht liegen kann. In diesem Propheten wird die Gerechtigkeit Gottes natürlich beschrieben. Alles das, dass dieses Gericht stattfindet über Edom, hat etwas mit der Gerechtigkeit Gottes zu tun. Und dieser Prophet verurteilt ganz klar den Stolz und den Hochmut dieses Volkes. Und was eben auch ein innerer Punkt ist, warum dieses harte Gericht Edom treffen wird. In den Versen 3 und 4 heißt es, der Übermut deines Herzens hat dich verführt. Auf hohem Sitz wohnst du. Also das war ein wichtiger Aspekt, warum dieses Gericht Gottes ausgeführt werden sollte. Da kommen wir gleich noch drauf zurück. Und wir lesen etwas von dem Tag des Herrn und die Rettung Israels. So ist es auch so, dass der Tag des Herrn ist quasi ein fester Begriff. So müssen wir immer, wenn der Tag des Herrn genannt wird, dann ist das ein Bild darauf, dass der Herr Jesus einmal wiederkommen wird und hier alles gerade ziehen wird, was krumm ist. Und wo er die Regierung auf dieser Erde einnehmen wird. Und dieser Tag des Herrn spielt auch hier in unseren Propheten eine ganz wichtige Rolle. Und dieser Tag des Herrn ist mit der Rettung Israels stark verbunden. Und für uns, und das ist, da sind wir auch bei der Praxis, hat dieser Tag des Herrn auch eine Bedeutung. Der Tag des Herrn ist hier nicht nur der Tag des Gerichts im Übrigen. Es ist ein Tag des Gerichts. Ja, der Tag des Herrn beginnt mit Gericht. Aber der Tag des Herrn ist die Zeit, wo der Herr Jesus auf seinem Thron sitzt. Ist die Zeit, wo er regiert, wo er der König der Könige ist. Und es ist also nicht nur ein Tag von 24 Stunden, sondern der Tag des Herrn ist eine Epoche. Ist der Tag, wo der Herr das Sagen hat. Deswegen der Tag des Herrn. Und dieser Tag des Herrn hat für uns schon begonnen. Wir leben schon heute, als wären wir an diesem Tag. Und das sagt uns auch der Thessalonicher Brief, der sagt uns auch, dass wir an diesem Tag leben. Da heißt es, ihr aber, Brüder, ihr seid nicht in Finsternis, dass euch der Tag wie ein Dieb ergreife, denn ihr alle seid Söhne des Lichts und Söhne des Tages. Wir sind nicht von der Nacht noch von der Finsternis. Und dieses Kapitel in 1. Thessalonicher 5 beginnt eben mit, denn ihr selbst wisst genau, dass der Tag des Herrn so kommt wie der Dieb in der Nacht. Also wir sind Söhne des Tages. Wir gehören zu diesem Tag. Das heißt, wir sollen heute schon so leben, wie die Israeliten dann in dem tausendjährigen Reich. Wir sollen jetzt schon gerecht sein. Wir sollen jetzt schon Friedensstifter sein. Wir haben jetzt schon die Freude im Heiligen Geist. Das sind die drei wichtigen Aspekte, die das Reich kennzeichnen, dass es Frieden und Gerechtigkeit und Freude gibt. Das sind die drei Aspekte des Tages des Herrn, des Reiches Gottes, was in der Zukunft ist. Und der Römerbrief sagt, oder Paulus sagt uns sehr deutlich, dass das Reich Gottes nicht Essen und Trinken ist, sondern Gerechtigkeit, Friede und Freude im Heiligen Geist. Wir leben heute schon so, wie die Israeliten dann an dem zukünftigen Tag, nur in einer geistlichen Bedeutung. Deswegen ist es auch so wichtig, dass wir uns die Frage stellen, haben wir diesen Tag des Herrn in unserem Leben eigentlich schon mal wahrgenommen? Regiert wirklich der Herr in meinem Leben? Das ist die Frage, auch die ganz praktische Frage, die mit diesem Tag des Herrn in Verbindung steht. Und wo diese Dinge dann wieder ganz praktisch auch an uns heran oder ganz nah bei uns herankommen. Jetzt wollen wir uns mit Edom beschäftigen. Wer wirklich jetzt noch eben ein bisschen unbedarft an dieser Sache ist, da muss man erstmal klar machen, wo kommt überhaupt der Ausdruck Edom her. Das muss man sich erstmal erarbeiten. Und wir haben das gerade schon gehört, dass Edom das Volk der Nachkommen Esaus sind. Und Esau ist, denke ich, bekannt, das ist der Zwillingsbruder von dem Jakob gewesen. Und die beiden, die sind von der Rebekka gezeugt worden. Und Gott hatte schon vor der Geburt gesagt, dass der Jüngere über den Älteren herrschen sollte. Oder dass er, der Ältere, dem Jüngeren dienen sollte. Und wir lernen an dieser Begebenheit, an dieser Geschichte von Esau und Jakob, dass Gott das Prinzip der freien Gnadenwahl verbindet. Dass er uns sagt, dass er der souveräne Gott ist und dass er zu entscheiden hat, wen er segnet und wen er nicht segnet. Und dass es nicht ungerecht ist, wenn er Jakob segnet und den Esau diesen Segen, diesen besonderen Segen nicht gibt. Und wisst ihr, wir könnten jetzt eine ganze Stunde über Prädestination und Auserwählung und so weiter reden. Das kann ich natürlich hier nicht tun. Aber ich möchte mal einen wichtigen Punkt zu diesem Thema sagen, dass wir nicht denken sollten, dass Gott irgendwen auserwählt zum Gericht und sagt im Vorhinein, den wähle ich für die Hölle aus und den wähle ich für den Himmel aus. Sondern wenn wir uns mit Auserwählung beschäftigen, dann geht es um einen Segen, um um die freie Gnadenwahl, dass Gott einfach sagt, ich habe bestimmte Menschen, die werde ich mit einem besonderen Segen beschenken. Und so hat der Jakob diesen besonderen, aus der rein souveränen Auswahl Gottes, hat er, das ist, wenn ich meine vier Kinder habe und ich nehme mir allen heraus und sage, diesem einen Kind gebe ich einen besonderen Segen. Dem Kind sage ich nicht, ja, du gehst verloren und du wirst errettet, ja, sondern ich gebe einem Kind einen besonderen Segen. Und so sollte auch der Jakob diesen besonderen Segen erhalten. Und das hat nichts damit zu tun, dass der Esau keine Chance gehabt hätte oder dergleichen oder sagen hätte können, ja, ich war ja von Anfang an gehasst. Ja? Das sagt Gottes Wort nicht. Erst in Maleachi am Ende des Alten Testamentes, da sagt uns, nachdem die Geschichte Esaus gelaufen ist, wird gesagt, den Jakob habe ich geliebt, den Esau habe ich gehasst. Aber nicht, weil ich den von Geburt an gehasst hätte, überhaupt nicht, sondern weil er sich als der auch erwiesen hat, dass er eben immer gegen das Volk Gottes angegangen ist. Er hat das in seinem Leben gezeigt und er hat nur geerntet, was er gesät hat. Also wir können nicht Gott dafür verantwortlich machen, dass irgendjemand verloren geht. Ja? Jeder geht verloren wegen seiner eigenen Sünde und wegen seinem eigenen Unglauben. Also Gott wählt aus, aber bringen wir das nicht immer so schnell mit der Errettung zusammen. Denn nebenbei ist auch der Esau gesegnet worden. Wenn wir uns die Geschichte angucken, auch im Hebräer 11, Vers 20, da empfängt auch der Esau noch einen Segen, aber eben nicht diesen besonderen Segen des Erstgeburtsrechts. So, Edom, woher kommt das her? Also Edom bedeutet eigentlich rötlich. Ja, wir finden das in 1. Mose 25, Vers 30, da sprach Esau zu Jakob, lass mich doch essen von dem Roten da, denn ich bin erschöpft. Darum gab man ihm den Namen Edom. Also sehr früh in der Geschichte von diesem Esau hat er schon den Namen Edom bekommen, weil er offensichtlich sehr gerne ein bestimmtes Gericht mochte, nämlich die roten Linsen. Normalerweise sind Linsen ja bei uns in unseren Kreisen nicht, Breitengrad nicht rot, aber hier gab es diese roten Linsen. Und weil er diese so sehr mochte, hat er sein Erstgeburtsrecht für dieses Linsengericht an Jakob abgetreten. Und das hat ihn geprägt. Ja, und das ist auch die Frage an uns wieder, was prägt uns eigentlich? Wie wichtig ist uns dieses Erstgeburtsrecht? Wie wichtig ist uns dieser besondere Segen, der uns eigentlich zugefallen ist? Verkaufen wir auch diesen himmlischen Segen, den wir bekommen haben, für ein Linsengericht, für irdische Dinge hier auf dieser Erde? Sind uns die irdischen Dinge so sehr wichtig, dass wir diesen himmlischen Segen dafür hinten anstellen? Das ist die praktische Frage, die sich daraus ergibt. Der Esau war bereit, einfach das Irdische so hoch zu halten und das, den geistlichen Segen, möchte ich mal sagen, ja, das, was man jetzt noch nicht als Segen sehen konnte, ja, das war so weit weg, ach ja, das war ihm nicht so wichtig. Ja. Und so ist das auch bei uns. Ja. Der Himmel ist weit weg, wir sind zwar Himmelsbürger, aber ach ja, was mich da so im Himmel erwartet, weiß ich eh nicht, also beschäftige ich mich mal mit Dingen auf der Erde. Ja. Nein, wir sollen uns auch jetzt an dem Erstgeburtsrecht, an dem himmlischen Segen erfreuen in der Anwendung. So, und dann kommt 1. Mose 25, Vers 25, das kommt natürlich davor, und der Erste kam heraus, als Esau geboren worden ist, da war er rötlich. Also normalerweise sind Kinder, also ich habe das ein paar Mal miterlebt, da sind die eher blau, da kriegt man ganz viel Angst, wenn die da so blau rauskommen. Aber das liegt natürlich daran, dass sie nicht gut durchblutet sind. Aber der Esau, der war offensichtlich sehr gut durchblutet, der war rot. Am ganzen Leib wie ein härener Mantel, also der war auch noch behaart. Und man gab ihm den Namen Esau, der Behaarte. Ja? Also daher kommen diese Namen, die sind schon sehr, also rötlich, da steht natürlich noch nicht Edom, aber im Hebräischen steht da Edom. Ja? Also da ist das Rötliche, weist schon da auf den Ausdruck Edom hin. Der ganze Charakter Edoms wird also von dem Volk Edoms, was dann hinterher raus entstanden ist, wird von seinem Stammvater her bestimmt. Also und dieser Charakter Edoms, der kommt in seiner ganzen Geschichte eigentlich zum Ausdruck. Und das fing schon im Mutterleib an, da können wir das jetzt nicht allein an den Esau festmachen, aber die Kinder stießen sich in ihr. Also dieses ganze Theater zwischen Esau und Jakob und hinterher zwischen Israel und Edom begann schon im Mutterleib der Rebekka. Daraufhin verkaufte der Esau verkaufte dann sein Erstgeburtsrecht. Das war übrigens auch mal, man kennt die Geschichte zwar, aber mir ist jetzt erst in der Vorbereitung klar geworden, dass nur die Rebekka wusste was von dem Erstgeburtsrecht. Der Jakob wusste davon nichts. Ja? Gott hatte der Rebekka das gesagt mit dem Erstgeburtsrecht. Sie wusste das und sie war auch verantwortlich dann dafür, dass sie dann diesen Trick angewandt hat. Ja? Gott hatte natürlich nicht gesagt, dass man das durch Betrug erwerben sollte, aber das hatte Gott wirklich der Rebekka anvertraut und nicht dem Jakob. So, und das Esau zieht dann hinterher in das Land Seir. Und das ist eben dieses Land, was wir soeben gesehen haben, dieses Land Edom. Und das ist eine rote Sandsteinwüste. Das ist auch wieder interessant, dass das eine rote Sandsteinwüste war. Ja? Und das heißt in 1. Mose 36, also das Rot ist irgendwie mit ihm, ist ihm aufgeprägt. Und Esau wohnte auf dem Gebirge Seir, was auch rau und haarig, da haben wir wieder das Haarige. Esau, das ist Edom. Also auch da finden wir wieder den Bezug. Und Esau, als der dann flüchtete oder als der dann in dieses Land Seir ging, da vertrieb er dann die sogenannten Horiter. Und Hor, das ist, kann man auch mit Höhle übersetzen, das waren solche, die in Höhlen wohnten. Und ich weiß nicht, ich war noch nicht da gewesen, das würde mich aber mal sehr interessieren, wie das aussieht. Ich habe das jetzt auch nur... Hey! Habe ich so schöne Bilder mitgemacht, jetzt sind die nicht da. Sind die nicht Bilder? Moment. Ah doch, ah, die kommen später. Ah, jetzt zeige ich sie euch jetzt schon. Na gut. Besser. Hatte ich mir für später aufgehalten. Aber das ist schon hier interessant. Die Horiter lebten eben in den Felsen. Ja, und die Stadt Petra, die wurde dann auch ausgegraben. Und deswegen sind die Horiter, sind solche, die in Höhlen gelebt haben. Und da sieht man das auch mit den roten Sandsteinwüsten. Also dahin ist der Esau dann gezogen. Ja.
Ja. Jetzt bin ich ganz sicher, dass diese Wohnungen von Horitern sind.
Bitte? Dass die, weiß ich nicht auf den Bildern. Also da gehe ich von aus, dass das Petra ist. Ja? Aber das war jetzt für mich nur exemplarisch, diese Sache, dass man sich einfach nur mal vorstellen kann, wie das ausgesehen haben kann. Aber das ist die Ecke da gewesen. Ne? Das habe ich im Internet recherchiert. So, dann geht die Geschichte weiter. Edom weigert sich, das Volk hindurchziehen zu lassen. Das ist auch etwas, was wir am Ende der Wüstenreise finden in 4. Mose 20. Wir kennen diese Geschichte, wo die alle von der Schlange gebissen worden sind und dann sollten sie auf die Schlange gucken und alle, die da hingeguckt haben, die wurden geheilt. Wieso ist das hier immer? Oder hab ich einen Tinnitus oder so? Bitte? Oh ja. Oh, also das ist wirklich unangenehm, ja. So ein heller Piepston. Also Edom weigerte sich, das Volk hindurchzulassen. Also diese Geschichte mit den Schlangen da passierte, war eigentlich, weil die Edomiter, die wollten das Volk nicht durchziehen lassen. Und deswegen musste das Volk jetzt einen Umweg machen. Und der Mose hat wirklich ein tolles Angebot den Edomitern gemacht. Und die haben gesagt, nee, an mir kommt ihr nicht vorbei. Ja? So, kennt keiner. Das ist gut. Hier kommst du nicht vorbei. Kennt das keiner?
You should not pass.
Was? Kennt keiner, das ist gut. Ja, es spricht für euch, alles gut. Also meine Kinder haben immer Herr der Ringe geguckt und dann hieß es immer, hier kommst du nicht vorbei.
Das heißt, du kannst nicht vorbei.
Naja, gut, so gut kann ich das dann auch wieder nicht. Okay. So, und die kamen tatsächlich nicht vorbei da, ja, und die mussten jetzt einen Umweg machen und dann murrten die gegen Mose und so weiter und dann kam das ja erst mit den Schlangen, ja. Also diese Edomiter, die haben das dem Volk Israel wirklich schwer gemacht, ja, und zwar ein Leben lang. Und Gott sagt, und das ist hier wieder die besondere Gnade, auch wenn wir soeben gesehen haben, dass Gott dieses Volk vernichten wird, wirklich vernichten wird, es wird nichts von ihm übrig bleiben, das steht hier im Obadja. Und trotzdem hat Gott all die Jahre gesagt, dass die Edomiter nicht gehasst werden sollten. Obwohl diese Dinge passiert sind, obwohl Edom immer gegen Israel gestritten hat, hat Gott gesagt, den Edomiter sollst du nicht verabscheuen, denn er ist dein Bruder. Das sollte man ja nicht vergessen, dass Esau ein Bruder von Jakob ist. Und Gott nimmt das sehr ernst, wenn wir aus dem gleichen Stamm kommen. Ja, und so ist das auch unter uns Brüdern und Schwestern so, dass Bruderhass geht unter Gläubigen gar nicht. Wer seinen Bruder hasst, steht im Johannesbrief, der ist überhaupt kein Kind Gottes. Wer also seinen Bruder nicht liebt, in dem ist die Liebe Gottes nicht. Da ist Gott sehr streng in diesen Dingen. Wenn wir mit Kindern Gottes zu tun haben, dann sind das, auch wenn wir nicht mit allen immer den gleichen Weg und gleicher Meinung sein sollen, okay. Aber wir müssen sie lieben. Es sind unsere Brüder und Schwestern, wenn sie den Herrn angenommen haben. Und Gott hat das all die Jahre gemacht. Das sind zwei Stellen, die hier genannt werden, wo Gott deutlich macht, die Edomiter sollten nicht gehasst werden. Und dann gab es die ganze Geschichte, ich möchte das nicht zu lange ausbreiten, aber da gab es die Feindschaft mit Saul in 1. Samuel 14, da gab es die Feindschaft der Edomiter, dass David dagegen kämpfte und alle Edomiter zu Knechten von David gemacht hat, in 2. Samuel 8. Joab und Salomo haben gegen Edom kämpfen müssen und auch schlagen müssen, bis er alles Männliche in Edom ausgerottet hatte. Also es war ein ständiger Kampf gegen die Edomiter. Und Doeg war auch ein Edomiter, der hat einmal David verraten bei Saul, 1. Samuel 22, Vers 9. Da antwortete Doeg, der Edomiter, der bei den Knechten Sauls stand und sprach, ich sah den Sohn Isais nach Nob kommen zu Ahimelech, dem Sohn Ahitubs. Und da hat dieser Doeg den David verraten. Also ständiger Kampf gegen das Volk Israel. Dann gibt es eine Begebenheit in 2. Chroniker 21, Vers 8, das hatten wir heute, hatte ich soeben schon mal. In seinen Tagen fielen die Edomiter von der Herrschaft Judas ab und setzten einen König über sich. Also es gab auch eine Zeit, wo sie einen eigenen König hatten, wo sie nicht unter der Herrschaft von Juda standen. Einmal in der Geschichte, in 2. Könige 3, sehen wir auch, dass Edom tatsächlich sich mal verbunden hat mit Israel und Juda. Und jetzt kommt das, warum eben manche auch glauben, führt an die Spätdatierung, dass 586 stiftete Edom die Babylonier zur Zerstörung Jerusalems an. Also da, wo diese große Krise war, wo Jerusalem zerstört worden ist, da war gerade Edom eben auch beteiligt. Und das steht auch in diesen entsprechenden Bibelstellen. Ich habe jetzt nur mal Psalm 137 genommen. Das ist übrigens auch mal gut, dass man das liest, weil da gibt es nur eine Stelle vorneweg. In Vers 100, damit das auch klar ist, 137, an den Flüssen Babels, da saßen wir und weinten, als wir uns an Zion erinnerten. Also das ist ein Psalm, der sich daran erinnert, während sie an den Flüssen Babels waren, haben sie sich an die Zeit in Zion erinnert. Also sie waren in der Gefangenschaft. Und jetzt heißt es in Vers 7, gedenke Herr den Kindern Edom den Tag Jerusalems, also dieser Tag, wo Jerusalem zerstört wurde, 586, die da sprachen, entblößt, entblößt sie bis auf ihre Grundfeste. Also Edom stand dabei, als Jerusalem zerstört wurde und die Geschichte sagt, dass sie sogar den Nebukadnezar mit angestachelt haben. Das geht übrigens auch aus eben Amos und verschiedenen anderen Bibelstellen hervor. Das wird immer wieder dem Edom vorgeworfen, dass er sich eben gegen seinen eigenen Bruder gewandt hat und gegen seinen eigenen Bruder, die Vernichtung des eigenen Bruders gefordert hat. Jetzt gehen wir einen ganzen Schritt weiter ab 120 vor Christus und jetzt, das ist schon auch spannend, auch wenn das jetzt sehr lehrmäßig und sehr technisch ist, aber wenn wir uns das mal Revue passieren lassen, werden wir doch einiges auch besser verstehen an den Propheten. Ab 120 vor Christus wurden die Edomiter Idumäer genannt. Dann der Herodes, der den Kindermord ja auch veranlasst hat, als er Jesus geboren wurde. Das war der Herodes der Große, der war auch ein Idumäer, also ein Edomiter. Und das ist für mich auch so ein Hinweis darauf, warum wird eigentlich der Edom am Ende so vernichtet? Und kann es nicht auch sein, dass eben weil der Herodes eben so einer war und auch sein Sohn, der Herodes Antipas, der dann hinterher dafür war, den Herrn Jesus ans Kreuz zu heften, ja, ist das vielleicht eben auch ein Grund, warum dieses Volk so einen vernichtenden Schlag erleiden müssen? Ist das nicht eben auch Gottes Gerechtigkeit an dieser Stelle? Das möchte ich einfach mal nur mit einem Fragezeichen versehen. Dann kommt die Zeit 70 nach Christus und da wurden die Idumäer von Titus damals vernichtend geschlagen und eigentlich so geschlagen, dass dieses Volk eigentlich erstmal nicht mehr da ist. Ja? Das ist interessant. Man könnte jetzt sagen, wieso, die Prophezeiung hat sich doch erfüllt. Jetzt redet keiner mehr von Edom, das ist jetzt Jordanien, ja? Und Edom ist von der Landkarte verschwunden. Man könnte sagen, Mensch, die Prophezeiung hat sich erfüllt. Aber die Schwierigkeit ist, dass immer in den Prophezeiungen immer das Gericht Edoms verbunden wird mit der Rettung Israels. Und 70 nach Christus ist Israel nicht gerettet worden. Es ist im Gegenteil, es ist in alle Welt zerstreut worden. Und deswegen denken eben die Ausleger, dass eben der Obadja eben auch noch in Zukunft wieder eine Rolle spielen wird und dass etwas auferstehen wird. Nämlich das Volk Edom wird wieder auferstehen. Jetzt müsst ihr mal tief durchatmen. Das Volk Edom wird wieder auferstehen. Habt ihr da Probleme mit?
Also auferstehen, auferstehen. Also
auferstehen, auferstehen. Ne?
Also vor 1948 hat auch keiner gedacht, dass der Staat Israel wieder existiert. Das war vor gerade in der Zeit des Osmanischen Reiches, also nach dem britische Besatzung, das war eigentlich fast unmöglich.
Genau.
Bevor der Zionismus aufkam, ja. Das war jetzt 1880.
Ja. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, ja. Uns macht das, also mir hat das erst Mühe gemacht, der Gedanke, aber dann muss man einfach die Schriften studieren und dann wird man sehen, dass die Schrift eben immer wieder davon spricht, dass wenn Israel gerettet wird, in dem Zuge wird Edom vernichtet werden. Und dann kann es eigentlich nicht anders sein, dass Edom wieder erscheinen muss. Vielleicht ist dann Edom auch Jordanien, das will ich jetzt auch mal hingestellt dazu, ob es nur um das Gebiet geht. Aber wir sollten uns nicht wundern, wenn auch Edom als Name wieder auf der Landkarte erscheint. Denn, mal nebenbei, Apostelgeschichte 26, Vers 8, warum wird es bei euch unglaubhaft gehalten, für unglaubhaft gehalten, wenn Gott Tote auferweckt? Ja, das ist natürlich ein bisschen anderer Zusammenhang, aber grundsätzlich ist das auch auf diese Stelle anzuwenden. Denn die 10 Stämme Israels, ja, die werden zum Beispiel auch wieder auferstehen. Wo sind denn die 10 Stämme? Die ganze Prophetie geht immer darum, dass das Volk Israel als 12 Stämme wiederhergestellt wird. Und keiner weiß heute, wo die 10 Stämme sind. Aber Gott wird dafür sorgen, dass sie zur rechten Zeit wieder auferstehen, dass sie wieder da sind. Und das Römische Reich. Ja, wer sich ein bisschen mit der Offenbarung auskennt und Offenbarung 13 sieht, wie das Tier diese Todeswunde hat und dann auf einmal wieder zum Leben erweckt wird und wie dieses Tier ein Bild von dem Römischen Reich ist, was damals untergegangen ist, was aber in der Zukunft wieder auferstehen wird. Es gibt eine super interessante Stelle in Offenbarung 17, Vers 8, wo von diesem Römischen Reich geschrieben wird, das war, das nicht ist, und wieder sein wird. So heißt es da in Offenbarung 17, Vers 8. Das ist hochinteressant. Es ist ein Reich, das war, das Römische Reich, das im Moment nicht ist, aber in Zukunft wieder sein wird. Also wir kennen unzählige Beispiele davon. Auch die nationale Wiederherstellung Israels, das hat der Carsten gerade schon gesagt, das hätte auch bis vor 70 Jahren keiner für möglich gehalten. Ja? Aber jetzt gibt es diesen Staat Israels wieder. Assyrien muss wieder auf der Landkarte erscheinen. Ja, weil in Daniel 11, Vers 40 in der Endzeitprophetie davon die Rede ist. Und auch die Wiederherstellung aller heute ausgelöschten Nationen, wenn man Psalm 83, Vers 7 bis 9 liest, da sind auch andere Nationen, die wieder in dieser Endzeit eine Rolle spielen werden. Also, wie das alles gehen soll, darüber habe ich auch nicht viel Weisheit, aber wir müssen das wahrnehmen, dass das in der Endzeitprophetie da ist.
Weißt du, du sagst gerade eben, dass der Name Edom wieder auf Landkarte erscheint. Aber es zeichnet ja auch an vielen Stellen aus, dass manchmal auch ich würde fast sagen, poetische Namen Länder gebraucht werden. Zum Beispiel Gog und Magog.
Mhm.
Das ist ja eigentlich Russland de facto.
Ja.
Und also, weißt du, muss das der Name sein?
Nein, das habe ich ja so eben gesagt. Also ich würde mich jetzt auch nicht, wenn Gott es für richtig hält, dass Jordanien dann diese Rolle spielt, die damals Edom gespielt hat, habe ich da auch keine Mühe mit. Ja. Aber mein Glaube reicht aus, wenn ich sehe, dass Israel auch buchstäblich wiederhergestellt worden ist, da auch dran zu denken, dass Edom in irgendeiner Weise wieder eine Rolle spielen wird. Ja? Aber da bin ich sehr, sehr offen dafür, für andere Gedanken. Sind übrigens auch die Ausleger nicht alle da so einhelliger Meinung. Ja, dann noch hier Bibelstellen, die könnt ihr selber studieren. Das sind ganz viele Bibelstellen, wo Edom eine Rolle spielt und wo eben das Gericht über Edom immer wieder mit der Zukunft Israels verbunden wird. Ja, wo immer wieder der Eindruck entsteht, wenn Edom das Gericht empfängt, dann wird die Rettung Israels kommen. Dann wird eben auch das steht im Übrigen auch hier in unserem Vers, dass die in den letzten Versen, dass Israel Esau in Besitz nehmen wird. Und in Vers 19. Und die vom Süden werden die Gebirge Esaus und die von der Niederung die Philister in Besitz nehmen. Ja, also auch da geht es buchstäblich um die um Edom. So, jetzt teilen wir diesen Propheten mal ein. Einmal haben wir möglicherweise die zukünftige Vernichtung Edoms. In den Versen 1 bis 9 finden wir die beschrieben. Dann haben wir die Gründe für das Strafgericht. Im Übrigen die zukünftige Vernichtung Edoms, auch da in den Versen 1 bis 9, ist schon ein bisschen der innere, warum Edom gerichtet wird, was ist in seinem Herzen, wird da eher geschrieben. Und dann in den Versen 10 bis 14 sind die Gründe für das Strafgericht, was die äußeren Umstände anbelangt. Also es hat eine es gibt doppelte Gründe dafür, warum Edom dieses Strafgericht erdulden muss. Das werden wir noch sehen. Der Tag des Herrn und die Rettung Israels ist hier dann in den Versen 15 bis 21 davon die Rede. So kann man den einteilen. Jetzt kommen wir zu den Versen. Ja, Vers 1 sagt uns, dass sich sogar die Nachbarvölker sich gegen Edom wenden werden. Also da finden wir, das fand ich echt schwierig zu sagen, wer ist jetzt wer, ja? Aber da steht, so spricht der Herr über Edom, eine Kunde haben wir von dem Herrn gehört und ein Bote ist unter die Nationen gesandt worden. Macht euch auf und lasst uns gegen es aufstehen zum Kampf. So, und da wird also ein Bote gesandt in die umliegenden Länder und die rotten sich zusammen, um gegen Edom zu kämpfen. Also da werden sich solche, die einst mal mit Edom zusammen waren, die Bundesgenossen waren, die werden sich gegen Edom wenden. In Vers 7 in unserem Kapitel heißt es, bis zur Grenze haben dich alle deine Bundesgenossen geschickt. Betrogen, überwältigt haben dich deine Freunde, die dein Brot aßen. Also hier wird schon deutlich gemacht, dass Edom, dass sich gegen Edom etwas aufbauen wird, obwohl es vorher mal Bundesgenossen waren, obwohl es vorher mal Freunde waren. Das ist im Übrigen auch geschehen, schon 586, da hat sich das babylonische Reich mit Edom zusammengetan gegen Jerusalem und nur 5 Jahre später hat sich Babylon von Edom abgewandt. Ja, und da hat sich Babylon gegen Edom gewandt. Also auch da sehen wir möglicherweise eine Vorerfüllung sogar drin. Also das sind auch geschichtliche Dinge, die man aus der Schrift dann lesen können. So, dann haben wir in den Versen 2 bis 6, da geht es um den Hochmut Edoms. Also das habe ich gesagt, das sind die inneren Dinge, warum dieses Gericht an Edom. Und der tiefere Grund ist, weil sie in ihrem Herzen übermütig gewesen sind. Also wir finden hier in Versen 2, siehe, ich habe dich klein gemacht unter den Nationen. Du bist sehr verachtet. Der Übermut deines Herzens hat dich verführt. Der du in Felsenklüften auf hohem Sitz wohnst und in deinem Herzen sprichst, wer wird mich zur Erde hinabstürzen? Was für ein Hochmut, ja? Wenn du dein Nest auch hoch bautest wie der Adler und wenn es zwischen die Sterne gesetzt wäre, ich würde dich von dort hinabstürzen, spricht der Herr. Ja, das ist genau das, wenn du hast deinen Sitz hoch gemacht, du warst in dem Gebirge Seir und das ist wahrscheinlich Petra, wenn ich das so richtig gegoogelt habe, du hast deinen Sitz hoch gemacht. Das ist die Begründung. Und Gott sagt, selbst wenn du, weil sie in den Felsen gewohnt haben, aber wenn Gott sagt, selbst wenn du dein Nest zwischen den Sternen setzen würdest, ja, du hast dich ja schon hochgesetzt, aber selbst wenn du dein Nest zwischen die Sterne setzen würdest, ich würde dich davon hinabstürzen. Ja. Und das war damals völlig undenkbar, dass man das Nest zwischen die Sterne setzen kann. Ja. Heute mit den Raumschiffen ja, und Raumfahrt und ja, ist das alles denkbar. Ja. Da kann man schon seinen Sitz zwischen die Sterne setzen. Ja, das ist auch sehr interessant, dass das fast, und das ist auch ein Bild von dem Hochmut des Menschen mal im Übrigen. Ja. Was hat der Mensch, bildet der Mensch sich darauf ein, auf seine Wissenschaft und was man da alles rausfinden will und über das Weltall und so weiter. Man fragt aber den Schöpfer überhaupt nicht mehr. Ja. Man zieht seine voreiligen Schlussfolgerungen und macht Gedanken über die Schöpfung, wie die Schöpfung entstanden ist. Alles ohne Gott. Das ist ein Hochmut ohne Gleichen, was wir heute in der Welt, auch in der Wissenschaft sehen, dass man sich über Gott erhebt. Das ist also ein Edom ist eigentlich ein Bild von der Welt, von den Nationen. Und das werden wir gleich auch noch in anderen Versen sehen. Das ist eigentlich ein Prototyp für das, was die Welt kennzeichnet. Sie haben ihren Sitz hoch gemacht. Seht ihr hier die Menschen, die hier drauf sind? Ja, wie hoch die sind? Ja, also das kann man sich hier schon irgendwie auch bildlich viel besser dann vorstellen. So, und deswegen kommt dieses vollständige Gericht, bis sie genug. Achso, und dann in Vers 5, das ist auch interessant. Wenn Diebe über dich gekommen wären, und da sehen wir diese Vollständigkeit des Gerichtes, wenn Diebe über dich gekommen wären, wenn nächtliche Räuber, wie bist du vernichtet, würden sie nicht gestohlen haben, bis sie genug hätten? Das war normalerweise, ist es, wenn Räuber kommen, ja, und die brechen bei dir zu Hause ein, dann nehmen die ganz schnell alles das, was sie kriegen können. Und dann sind die wieder weg. Aber die lassen noch was übrig. Aber hier ist es so, dass hier nichts übrig gelassen wird. Und der zweite Punkt ist dann in 5b, wenn Winzer über dich gekommen wären, würden sie nicht eine Nachlese übrig gelassen haben? Wie sind die von Esau durchsucht, ausgeforscht, ihre verborgenen Schätze? Also normalerweise war es auch in Israel so, dass immer eine Nachlese, immer auf dem Feld, immer eine, etwas übrig gelassen wurde für die Nachlese. Das so der Fremde und der Ausländer auch noch was finden konnten. Aber hier wird nichts übrig gelassen werden. Also das zeigt die Vollständigkeit des Gerichtes. Und der Vers 6 zeigt auch nochmal an, wie sind die von Esau durchsucht, ausgeforscht ihre verborgenen Schätze. Da kann man sich wieder gut vorstellen, wenn die in den Höhlen waren, da haben die ihre Schätze vielleicht in diesen Höhlen auch untergebracht. Ihre verborgenen Schätze. Also das sind bestimmte Dinge, wenn wir diese Umgebung ein bisschen sehen, dann wird uns das Wort Gottes auf einmal viel klarer, als wenn wir diese Dinge da nicht ins Blickfeld bekommen. So, und dann in den Versen 7 bis 9, da wird eben das vollständige Gericht auch gezeigt. So, normalerweise ist es ja oft so, wenn irgendwie Krieg ist oder sowas, das trifft meistens immer die Ärmsten der Armen. Ja? Und die Edlen und die Weisen und Schlauen, die haben sich irgendwie in Sicherheit gebracht, ja. Aber hier ist es tatsächlich so, dass die Weisen, die Verständigen, die Helden, alle sind betroffen. Ja, und in Vers 7 heißt es, betrogen, überwältigt haben dich deine Freunde, die dein Brot aßen. Ja, das erinnert doch an Psalm 47, Vers 10. Sogar der Mann meines Friedens, auf den ich vertraute, der mein Brot aß, hat die Verse wieder mich erhoben. Also da wird eine Verbindung gelegt, auch zu dem Herrn Jesus. Ja? Denn das war ja eigentlich der Judas gewesen, der Mann meines Friedens, auf den ich vertraute, der mein Brot aß, hat die Verse gegen mich erhoben. Also das, was man dem Herrn angetan hat, ja, das hat Edom oder wird Edom, je nachdem ist es Geschichte oder ist es noch in der Zukunft, wird Edom auch widerfahren. Also das, was sie dem Herrn angetan haben, werden sie selber erleben. Oder haben es zum Teil sogar erlebt. Ja? Wie gesagt, immer wenn wir davon ausgehen, dass es eine Vorerfüllung gab, aber auch noch eine Enderfüllung dieser Verse gibt. Also dieser Zusammenhang ist doch sehr interessant. Es wird von den Bundesgenossen geschrieben, da bin ich schon drauf eingegangen, und dass Nebukadnezar dann 5 Jahre nach der Zerstörung sich auch gegen Edom gewandt hat. Also das sind mal die ersten 9 Verse. Und dann finden wir die Verse 10 bis 14. Die habe ich soeben schon vorgelesen, das müssen wir vielleicht nochmal hier lesen, vielleicht, na gut, lesen wir es nochmal eben komplett. Wegen der an deinem Bruder, also jetzt kommt der äußere Grund, warum dieses Gericht, warum diese Schärfe des Gerichts, wegen der an deinem Bruder Jakob verübten Gewalttat wird Schande dich bedecken und du wirst ausgerottet werden auf ewig. An dem Tag, als du gegenüberstandest, an dem Tag, als Fremde sein Vermögen wegführten und Ausländer zu seinen Toren einzogen und über Jerusalem das Los haben, da warst auch du wie einer von ihnen. Und du wirst und du solltest nicht, du solltest oder du sollst. Jetzt kommt immer, wenn solltest steht, könnte man auch immer übersetzen, du sollst. Und du solltest nicht auf den Tag deines Bruders sehen, am Tag deines Missgeschicks, und dich nicht freuen über die Kinder Juda am Tag ihres Untergangs, noch dein Maul aufsperren am Tag der Bedrängnis. Du solltest nicht in das Tor meines Volkes einziehen am Tag seiner Not. Und du solltest nicht auf sein Unglück sehen am Tag seiner Not. noch deine Hand ausstrecken nach seinem Vermögen am Tag seiner Not. Und du sollst nicht am Kreuzweg stehen, um deine Flüchtlinge zu vertilgen. Und du solltest seine Entronnenen nicht ausliefern am Tag der Bedrängnis. Also einmal heißt es, solltest, sie haben das gemacht, 586 bei Nebukadnezar, da haben sie genau das gemacht mit Israel, das hätten sie nicht tun sollen, aber man kann auch übersetzen, du sollst, dann sagt Gott, in Zukunft, wenn das wieder geschieht, wenn da die echte, die endgültige Erfüllung stattfindet, sollst du es nicht tun. Sie werden sogar noch gewarnt. Gott sagt nie und vernichtet so ein Volk ohne Warnung. Gott warnt das Volk. Und so warnt Gott auch heute uns immer wieder. Gott warnt auch die Menschen um uns herum, dass sie werden nicht verloren gehen, wenn sie es nicht gehört haben. Wir haben die Verantwortung, es ihnen zu sagen. Aber Gott, deswegen ist die Langmut Gottes da. Warum ist der Herr noch nicht wiedergekommen? Weil der Herr langmütig ist. Weil er nicht will, dass irgendjemand verloren geht. Er möchte den Menschen mitteilen, bevor er sie richten muss, dass sie sich retten lassen. Das ist die Botschaft, die auch hier durch dieses sollst zum Ausdruck kommen wird, wenn man das zukünftig anwendet. Und wofür ich, was ich sehr wahrscheinlich halte, dass das auf die Zukunft bezogen ist. Am Tag der Zerstörung Jerusalems durch Nebukadnezar stand Edom auf der Seite eben Babylons. Da gibt es eben verschiedene Schriftstellen, auch in Amos hatten wir das schon gelesen und auch Psalm 137 haben wir schon gelesen. Und jetzt möchte ich euch mal von dem guten Bibelausleger John Nelson Darby etwas vorlesen, wie vorsichtig der ist. Ja? Wir sind oft so schnell und sagen, das ist so. Ja? Er sagt, es ist möglich, dass bei der Einnahme Jerusalems durch Nebukadnezar so etwas zutage trat. Im Psalm 137 sehen wir Edom als unversöhnlichen Feind Jerusalems und stand mit Babel im Bund. Also er schreibt, es ist möglich. Ja? Also auch er war sich nicht ganz sicher, ist das jetzt schon die Erfüllung oder ist das eine Teilerfüllung und wie ist das Ganze? Also wir sollen da vorsichtig sein. So, dann kommen die Verse 10 und 11 zeigen uns im Prinzip, dass Gott eben nichts vergisst, was seinem Volk angetan worden ist. Das galt damals wie auch heute. Wenn das Volk Gottes heute leiden muss, und wir müssen äußerlich zumindest nicht leiden, ja, wir werden vielleicht gemobbt und weiß ich nicht was, ja, aber geht mal nach Nordkorea oder sonst wohin, ja, da, oder Syrien, da gibt es ganz andere Situationen, ja. Aber Gott sieht das alles. Gott nimmt Kenntnis davon und Gott wird das ins Gericht bringen, was da an seinem Volk geschieht. Und ich finde, und um das jetzt auch mal auf den Herrn Jesus zu beziehen, es ist krass, wenn wir sehen, was da beschrieben wird, was ich soeben vorgelesen habe, was Edom gemacht hat, wie es sich an dem Untergang Israels gefreut hat, dann muss das eigentlich dahin führen, dass wir das mal auf den Herrn Jesus anwenden. Wir haben schon gesehen, dass der Herodes ein Idumäer war, ein Edomiter war. Und das war jetzt Herodes Antipas, der Sohn von Herodes dem Großen. Ja? Und der war, da heißt es ja hier in unserem Kapitel, er freute sich über die Kinder Juda am Tage ihres Untergangs. Das war Edom. Und in Lukas 23, Vers 8 finden wir, dass Herodes sich freute, als er den Herrn Jesus sah. Da an dem Tag, wo der Herr Jesus, wo sein Untergang, ja menschlich gesprochen, bestimmt wurde. Edom stand am Tag der Bedrängnis in den Toren Jerusalems. So lesen wir es hier in Edom, in Obadja. Von Herodes heißt es, er sandte ihn zu Herodes, der auch selbst in diesen Tagen in Jerusalem war. Also auch er war in den Toren Jerusalems. Ja. Von Edom heißt es, Edom lieferte die Entronnenen aus, das finden wir hier in Obadja, und in Lukas 23 heißt es, als aber Herodes mit seinen Kriegsleuten ihn geringschätzig behandelt und verspottet hatte, warf er ihm ein glänzendes Gewand um und sandte ihn zu Pilatus zurück. Ja. Also er hat den Herrn überliefert, so wie Edom die Israeliten überliefert hat. Ist doch interessant, diesen Zusammenhang zu sehen. Und jetzt, warum sage ich das? Dass, wenn Edom in der Zukunft sich wieder gegen Israel wenden wird, dann ist der gläubige Überrest, der dann zu Jesus umgekehrt sein wird, der kann sich sicher sein, dass der Herr tiefes Mitgefühl hat. Der Herr hat das erlebt, was der Überrest Israels in der Zukunft in der großen Drangsal erleben wird. Und der Herr hat Mitgefühl in dieser Situation. Und das ist so wichtig für den gläubigen Überrest dann in der Drangsalszeit, dass sie wissen, unser Herr hat das für uns erduldet. Und so ist das auch heute für uns. Für uns ist es so wichtig, dass wir nicht nur einen Gott, einen unsichtbaren Gott im Himmel haben, sondern einen Gott, der sich geoffenbart hat in Jesus Christus. Und für uns ist es doch wichtig, dass wir wissen, dass der Jesus in allem versucht worden ist, in gleicher Weise wie wir, ausgenommen der Sünde. Für uns ist es doch wichtig, dass wir wissen dürfen, der Herr Jesus war hier auf dieser Erde, er weiß, wie wir uns fühlen. Er ist durch diese Umstände hindurchgegangen. Das ist für unsere Situation, in der wir uns befinden, so sehr wichtig, dass wir wissen können, wir haben nicht nur den unsichtbaren Gott im Himmel und könnten sagen, naja, du musst mal wissen, wie es hier auf der Erde ist. Nein, Gott ist Mensch geworden. Gott war hier auf dieser Erde in der Person des Herrn Jesus und hat uns sein Mitgefühl gezeigt. Er konnte mit einer Maria am Grab von Lazarus weinen. Jesus vergoss Tränen. Der kürzeste Satz in der Bibel. In Englisch heißt es, Jesus wept. Heißt das so? Ich kann kein Englisch. Ja. Das ist der kürzeste Satz in der Bibel. Der Jesus hat teilgenommen an unseren Sorgen, an unseren Problemen in unserem Leben. Und so hat er auch eben das erduldet, was der Überrest einmal in der Zukunft von Edom erdulden muss. In Vers 14 heißt es dann, und solltest seine Entronnenen nicht ausliefern am Tag der Bedrängnis. Am Tag der Bedrängnis. Das ist auch ein Ausdruck, den man vergleichen kann mit Jeremia 30, Vers 7, wo von der Drangsal Jakobs berichtet wird. Und diese Drangsal Jakobs oder diesen Tag der Bedrängnis, den können wir verbinden mit Matthäus 24, wo der Herr die Endzeitrede sagt und wo er von einer Zeit sprechen wird, die es die Welt noch nicht gegeben haben wird. Da, wo es wirklich zu dieser Drangsal Jakobs kommen wird, zu dieser Bedrängnis Jakobs kommen wird, ja, wenn dieser Götzendienst im Tempel, dieses Götzenbild aufgebaut werden wird. Also das kann man sehr gut verbinden mit der Endzeitprophetie in Matthäus 24. Und dann kommt es in den letzten Versen von 15 bis 21 zur Wiederherstellung Israels. Und das ist sehr schön, wenn ihr da eure Augen mal drauf lenkt. In Vers 15, also in 14 am Ende heißt es, nicht ausliefern am Tag der Bedrängnis. Und jetzt kommt der Vers 15, denn der Tag des Herrn ist nahe über alle Nationen. Also dieser Tag der Bedrängnis, und das ist das, was eben die Ausleger dazu führt, zu sagen, Edom, das muss wieder erstehen, weil dieser Tag der Bedrängnis ist mit dem Tag des Herrn sofort verbunden. Also das gehört hier wie eine Einheit zusammen. Das ist so wie im Matthäus-Evangelium auch, dass der Herr Jesus nach der Drangsal, sobald die Drangsal vorbei ist, so nach den Tagen dieser Drangsal, wird der Herr Jesus wiederkommen in Macht und Herrlichkeit. So steht es in Matthäus 24. Da ist auch, wird auch gesagt, da kommt die Drangsal und sobald die Drangsal vorbei ist, wird sogar das Wort sobald benutzt, also da ist nicht da 2000 Jahre dazwischen oder sowas, ja, sondern sobald das geschehen hat, wird der Herr Jesus erscheinen in Macht und großer Herrlichkeit. Also da wird diese Drangsal verbunden mit dem Wiederkommen oder mit dem Tag des Herrn, mit dem Beginn des Tages des Herrn. In dem Vers 15 haben wir dann auch noch über alle Nationen. Also das ist jetzt eben dieser interessante Zusammenhang, dass es heißt, denn der Tag des Herrn ist nahe über alle Nationen. Also auf der einen Seite geht es hier sehr stark natürlich um Edom, aber es wird damit zum Ausdruck gebracht, pass mal auf, Edom ist eigentlich nur ein Modell, ein Beispiel, aber so wird es den Nationen ergehen. Auch viele Nationen werden einfach ausgelöscht werden. Über alle Nationen, wie du getan hast, wird dir getan werden, dein Tun wird auf dein Haupt zurückkehren. Und dann heißt es in Vers 16, denn wie ihr getrunken habt auf meinem heiligen Berg, so werden beständig trinken alle Nationen. Also das ist auch ein schwieriger Ausdruck, aber der Edom hat vergessen, die haben diesen Berg eingenommen, sie haben Krieg geführt und fühlten sich in Sicherheit, und im Übrigen Jordanien hat im Moment ein Anrecht an dem Tempelplatz, ja, also die haben diese Oma-Moschee da, diese Al-Aqsa-Moschee mitfinanziert, ja, also die Kuppe und so weiter. Also es ist sehr interessant, dass die da auch ihre Finger im Spiel haben, aber sie haben vergessen, was das für ein heiliger Berg ist. Das steht hier in diesem Vers, dass sie so getan haben, als wäre das das Normalste von der Welt und als wäre das ein ganz normaler Berg. Ja, und dann heißt es in Vers 16b, ja, sie werden trinken und schlürfen und werden sein wie solche, die nie gewesen sind. Ja, was werden sie denn trinken und schlürfen? Ja, wenn wir die Offenbarung lesen würden, dann heißt es, sie müssen trinken aus dem Kelch des Zornes Gottes. Ja, das kann man auch gut vergleichen mit Psalm 73. So, und dann in Vers 17, aber auf dem Berg Zion wird Errettung sein und er wird heilig sein. Der Berg Zion, da wird dann die Rettung und die Herrschaft gefunden. Und das Esau und das Haus Esau wird keinen übrig gebliebenen haben, denn der Herr hat geredet. Also das habe ich soeben schon gesagt, alle Nationen ringsum, ne? Also nicht Nationen, die weiter weg sind, die werden gerichtet werden, aber die Nationen ringsum, Ägypten, Assyrien, Moab, Ammon, die werden einen Segen erhalten, aber Edom wird keinen Segen erhalten. Hier zum Beispiel ein Beispiel aus Jesaja, denn der Herr, der Herrscher, segnet es und spricht, gesegnet sei mein Volk Ägypten und Assyrien, meiner Hände Werk, und Israel mein Erbteil. Das ist das, was der Carsten heute Morgen, glaube ich, schon mal zitiert hatte. Also wir sehen, im tausendjährigen Reich wird auch Ägypten, Assyrien wiederhergestellt werden. Vers 21 heißt es, und es werden Retter auf dem Berg, ziehen. Und es werden Retter auf dem Berg Zion ziehen, um das Gebirge Esaus zu richten. Das könnte man jetzt mit Sacharja 12 Verbindung bringen, das schenke ich mir jetzt. Und dann, um das Gebirge Esaus zu richten, und das Reich wird dem Herrn gehören. So, also da wird dieses Gericht sein und damit endet das Ganze und das Reich wird dem Herrn gehören. Also Edom ist ausgeschlossen von diesem Segen des tausendjährigen Reiches. Und auch nur in das tausendjährige Reich wird das System Welt wird gerichtet sein. Das hat keinen Anteil an dieser neuen Welt, wie sie da ist. Nur solche, die sich dem König der Könige unterwerfen, die werden lebend in das tausendjährige Reich eingehen. Zusammenfassung: Edom wird von seinen kurzzeitigen Verbündeten verraten, die er zu Werkzeugen seines Ehrgeizes und Hochmutes machen wollte. Das war Verse 2 bis 6. Es wird durch diese Bundesgenossen vernichtet, die die Heere des Westens zu ihrer Hilfe rufen. Vers 7. Die Häuser Juda und Israel, die dann wieder vereint sind, ist übrigens auch interessant, dass sie hier als Vereinte auftreten, werden Edom das Böse vergelten. Ich finde das deswegen so interessant, auch wir unter uns Christen, es gibt so viele Trennungen. Das Volk Israel ist auch wegen Ungehorsam getrennt worden. Es war eigentlich eine Einheit und gehörte eigentlich zusammen. Aber dann am Ende wird dieses Volk wieder zusammenziehen und zusammengehen und zusammen sein. Ja, es wird ein Volk nur noch sein. Und so ist das auch für uns eine schöne Sache, daran zu denken, wenn der Herr Jesus wiederkommt, dann werden alle Trennungen, alles, was uns von anderen Christen trennt, und manchmal vielleicht sogar zu Recht trennt, manchmal auch zu Unrecht trennt, muss man sagen, das wird aufgehoben sein und wir werden ein Volk für den Herrn sein. Das ist auch wieder eine praktische Anwendung, die wir daraus lernen können. Das Volk Gottes wird sein gesamtes Erbteil durch die Heere der ehemals Verschleppten in Besitz nehmen. So endet in Vers 19 und 20 die Besitznahme, da wird von dem Land der Philister, das wird in Besitz genommen, das Land Edom wird in Besitz genommen, also da werden diese Gebiete, auch der Libanon, alles das wird dann, was jetzt noch nicht in der Hand Israels ist, wird dann in Besitz genommen. Und in der Stadt des großen Königs wird die Herrschaft über die Nationen errichtet. Ja, jetzt hätte ich euch eigentlich am liebsten noch ein bisschen was vorgelesen. Darf ich das noch?
Klar.
Ja. Jetzt macht einfach mal die Augen zu und dann lese ich euch das vor und konzentriert euch einfach mal, weil ich das einfach für auch mal einen praktischen Aspekt halte, um den auch was Praktisches daraus zu sehen. Also macht die Augen zu. Hat diese uralte Botschaft den modernen Menschen überhaupt noch etwas zu sagen? Im Grunde genommen repräsentiert Edom die Welt allgemein. Es ist nur wie ein Stück Kohle, willkürlich aus der Grube genommen, das die Beschaffenheit dessen anzeigt, was in der Mine zurückbleibt. Hat menschlicher Stolz je einen höheren Stand erreicht als in diesem 20. Jahrhundert? Hat man je mehr nach Bündnissen gestrebt als heutzutage? Denken wir noch einen Augenblick nach über die Welt um uns her, an den Aufstieg der Zivilisation, die Errungenschaften der Wissenschaft, die Ausbreitung des Wissens, wie doch die Menschen sich all dessen rühmen. Wahrlich, sie sagen in ihrem Herzen, wer wird mich zur Erde hinabstürzen? Erheben sie nicht wie die Adler und bauen ihr Nest in den Sternen? Beachten wir auch, wie Zusammenschlüsse heute in der Welt hoch im Kurs stehen. Die Völker nähern sich einander durch Schließen von Verträgen und Übereinkommen. Es kommt zu Konzernen und zu Vereinigungen zwischen Kapitalisten und Erzeugern, Unionen und Gesellschaften und ihren Arbeitern. Es gibt Verbände für dies und jenes. All dieses wurde schon im Ansatz unter den Edomitern gefunden. Sie hatten ihre Gelehrten, ihre tapferen Krieger, ihre befestigten Städte. Auch sie praktizierten Zusammenschlüsse und hatten sich mit anderen Völkern verbündet, um gemeinsame Sache zu machen gegen Gott und sein Volk. Ohne Zweifel ist diese Weissagung eine Vorschau auf die Endzeit, wenn Edom wieder erscheinen und eine führende Stellung einnehmen wird im großen Staatenbund. Derselbe wird zusammen mit dem wiedererstandenen Assyrien gegen Jerusalem ziehen. Einige der Völker, die den großen feindlichen Staatenbund bilden, sind im Psalm 83 aufgeführt und Edom erscheint als erster auf der Liste. Jetzt kommt das Zitat aus Psalm 83. Sie sprechen, kommt, lasst uns sie vertilgen, das sagt Edom, damit sie keine Nation mehr seien, damit nicht mehr gedacht werde des Namens Israels. Denn sie haben sich mit einmütigem Herzen beraten, sie haben einen Bund gegen dich geschlossen, die Zelte Edoms und die Ismaeliter. Ja, das war das Zitat, was ich euch auch nicht vorenthalten wollte. Das ist übrigens auch in diesem Buch enthalten, könnt ihr aber auch auf, wenn ihr das Buch nicht kaufen wollt, könnt ihr das auch auf Soundwords nachlesen. Das ist die Internetseite, die ich mit einem Freund zusammen betreue, da ist diese Betrachtung von diesem Baker auch enthalten. Gut. Punkt. Soll ich noch beten?
Ja.
Herr Jesus, wir möchten dir danken, dass wir auf deiner Seite stehen dürfen und dass du unser Gericht getragen hast und dass du und auch Gott völlig gerecht ist, wenn wir ohne Gott, wenn wir ohne dich in die Ewigkeit gehen und wir sehen, wie die Gerechtigkeit Gottes doch in aller Schärfe zuschlagen wird und wir sind das nicht mehr gewohnt. Wir sehen in Gott doch oft auch diesen lieben Gott. Aber Herr Jesus, wenn wir an dein Kreuz denken, dann sehen wir den heiligen Gott, den Gott des Gerichtes, wie das ganze Gericht auf dich niedergeprasselt ist, wie du doch der warst, der vom Volke Verachtete war, wie du geschlagen worden bist, wie das Schwert Gottes dich geschlagen hat wegen unserer Sünden. Wir können nur dankbar sein, dass du unser Gericht getragen hast. Wir müssen keine Angst mehr haben vor ein Gericht und nicht mehr vor der Verdammnis, vor der ewigen Pein. Und dafür wollen wir dir herzlich danken, dass du uns das erstritten hast auf dem Kreuz von Golgatha. Und wir haben gerade auch gesehen, dass du auch mit den Menschen dieser Welt, wovon Edom doch ein Bild ist, doch auch Geduld hast und Langmut hast, dass du nicht willst, dass irgendjemand verloren geht, wie du appellierst an die Herzen und gib, dass wir davon lernen, dass wir auch langmütig sind, dass wir appellieren an Menschen, die dich noch nicht kennen, dass wir nicht aufgeben, dass wir die Menschen nicht aufgeben, sondern dass wir weiter von dir erzählen, dass sie ohne dich verloren sind. Und wir beten dafür, dass sich noch manche bekehren, auch für die Mühe, die hier auch gemacht wird am Ort. Du siehst, wie viel verteilt wurde und wie viel oft oder wie wenig zurückkommen. Und wir beten dafür, dass du diese Aktion doch mehr segnest, dass wirklich doch noch mehr Menschen das wirklich annehmen, dass sie nicht verloren gehen müssen, nicht mit deiner Heiligkeit und mit dem Gericht doch irgendwie was von abkriegen. Ja, wir beten dafür und wir danken dir, dass wir doch diese Hoffnung haben auf den Himmel, dass du unsere Hoffnung bist, und wir loben dich dafür. Und so segne noch den weiteren Tag und danke auch für dir das gute Kaffee trinken, das du uns schenkst. Amen.
Amen.